Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Lasse Kaugummi. Viel Spaß.
Rein ganz. Nochmal. Lasse rein ganz.
Heute mit Lasse Reingang.
Rein ganz.
Nicht Reingang?
Rein ganz.
Okay. Heute mit Lasse Reingang. Viel Spaß.
Rein ganz. So wie eine Gans.
Okay. Heute mit Lasse rein ganz. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Heute in Bielefeld bei Lasse. Moin.
Moin Gabriel. Warst du schon übrigens jemals auf Reisen für den Podcast?
Ja, schon.
Cool.
Immer wieder.
Okay, also bin ich nichts Besonderes.
Du bist auf deine Art interessant.
Ja. Ja, warte, ich möchte mein Grundschulzeugnis zitieren. Das schicke ich dir gerne in Screenshots.
Ja, was ich nämlich bemüht.
Nee, das war schon wirklich lustig. Das habe ich letztens gefunden, habe das auch im Team geteilt und es wird auch irgendwann noch ein Post von mir. Lasse hat wirklich viele Ideen. Manchmal haben sie sogar was mit Unterricht zu tun. Das fand ich echt lustig. Genau.
Ich habe ja auch noch so ein Grundschulzeugnis. Das war ja DDR-Zeit bei mir noch, ne?
Ja.
Ich bin ja 86 eingeschult worden. Bis 90 war genau die Grundschule.
Ja.
Und da haben die sich dann echt viel Mühe gegeben, auch über das Verhalten zu schreiben.
Mhm.
Also so ein bisschen wie eine Führungskräftebeurteilung für die Mitarbeitenden.
Krass. Ja, lustig.
Auch zum Thema Ordnung und zum Thema Pünktlichkeit und so haben die so richtig Sachen geschrieben.
Ja. War das bei dir auch? Ich muss mal echt gucken. Ich habe alle Zeugnisse in meinem Evernote tatsächlich, ab der ersten Klasse, alle. Ich glaube, das haben die bei mir gar nicht begonnen, weil das so eine lange Story gewesen wäre, von wegen Ordnung oder vielmehr Unordnung und solche Dinge. Ja, ja. Cool.
Schön, dass wir wieder sprechen können. Ist schon eine Weile her, dass du zu Gast im Podcast warst. Das muss schon bestimmt 3 Jahre her sein.
Mitten im Lockdown wahrscheinlich.
Ja, ne?
Verrückt, ja. Krass. Ja, ich kann mich kaum noch erinnern. Worum ging's?
Ich weiß noch genau, dass du gesagt hast, da habe ich dich nochmal gefragt, wie kam das eigentlich alles? Und da meintest du, glaube ich, oh, ich habe das jetzt schon so oft erzählt. Wahrscheinlich hast du es jetzt wirklich schon sehr oft erzählt, ne? Aber kannst du es noch erzählen? Weil es sind jetzt auch mittlerweile schon wieder neue Leute hier, denen das heute auch zumindest in der Kurzform erzählen müssen.
Okay, also, warum kennen wir uns? Ich habe irgendwann 2017 den 5-Stunden-Tag eingeführt bei gleichbleibendem Gehalt, Urlaubsanspruch. Das heißt, alle Menschen bei mir, das waren damals zwischen 12 und 18, haben von 8 bis 1 gearbeitet, haben ihr Gehalt aber weiterbekommen und sollten bitte aber auch das Gleiche leisten, nur in eben 40% weniger Zeit. Und das schlug ein wie eine Bombe. Das war weltweit Presse, das war gar nicht die Intention oder habe ich auch nicht mit gerechnet. Es kam so, dass ich meinen Nachbarn, der bei der Zeitung arbeitet, zufällig auf ein Bier getroffen habe.
Bei der Bielefelder Allgemeine.
Ja, nee, die Neue Westfälische.
Ja, klar.
Die hier in der Region natürlich irgendwie auch größer ist. Und der hat dann einfach gefragt, so, was machst du jetzt? Der wusste, ich hatte meine alte Agentur vorher verkauft oder neue übernommen. Am 4. Dezember 2017 stand das in der Zeitung und ich weiß noch ganz genau, ich habe meine Tochter zur Schule gefahren und ja, nein, kein SUV und das musste wirklich mit dem Auto, weil kein Bus und überall und so weiter und Montessori-Schule weiter außerhalb und sowas. Und ich war im Auto und dann rief mich echt, dann klingelte mein Handy, Herr Reingans, hier ist die Bild-Zeitung, wir sind gleich da. Also die wussten sofort, was Phase ist und der hat mir dann erzählt, der kam aus Dortmund, das ist immerhin eine Stunde mindestens mit dem Auto, der hat mir erzählt, dass die dpa getickert hat über uns. Also das war wirklich sofort auf irgendwelchen Schirmen und es ging sofort los. Und
aber ja. Wie erklärst du dir das?
Na, wir haben halt den genauen Zeitgeist getroffen. Leute überfordert, Leute wünschen sich andere Arbeitsmodelle und Realitäten und da kommt irgend so ein Verrückter und zwar nicht ein Arbeitnehmer, sondern irgendein Chef, der mit seinen eigenen Leuten sowas macht. Also ich schenke allen mehr Zeit, mehr Geld. Ohne da irgendwas für zu wollen, außer dass die halt einen guten Job machen.
Ja, mehr Geld ja nicht.
Naja, also für die Arbeitszeit, also nach der alten
also,
Denke, ne? Die arbeiten also
Ratio.
Ja, die haben halt 25-Stunden-Woche statt 40-Stunden-Woche. Und das, ich habe diese Ausmaße davon damals auch noch nicht ganz realisiert eigentlich, ne? Ich habe das so naiv gestartet, weil ich dachte, ich merke es an mir selber. Du kannst so.
Ich hatte damals einen Beitrag gesehen. Ich glaube, es war ein TV-Beitrag, der dann auf YouTube lief.
Wir waren
dann
in jedem,
wahrscheinlich wurdet ihr oft besucht, ja? Und dann dann gingen die dann so durch die Räume mit der Kamera und haben dann so getan, als ob sie nur so beobachten und
Ach, die waren hier? Das habe ich gar nicht bemerkt.
Wie kann denn das funktionieren? Ne? Wurde wahrscheinlich oft gefragt. Aber erklär uns nochmal, wie du darauf kamst. Also hattest du dich vorher schon viel damit beschäftigt, mit der Frage?
Ich hatte vorher eine Digitalagentur hier in Bielefeld mit aufgebaut. Wir waren 4 Gesellschafter und hatten da so 50 Mitarbeiter. Und wie kommst du Anfang der 2000er zu einer Digitalagentur? du wächst mit dem C64 auf, du studierst irgendwas in Richtung Informatik, du hast Ahnung von dem Thema und hast richtig Bock. Ich bin so ein typischer Nerd, ich finde Entwicklung und Lösung mega, Softwareentwicklung großartig, habe als Tutor für Datenbanken in der Uni gearbeitet und ganz viel mit Software gebaut und auch immer so Fokus, was ich echt geil finde, ist so High-Performing-Sachen, also dass du wirklich tweakst und irgendwie die bestmögliche Lösung hinkriegst.
So ein Hacking Ansatz.
Ja, und ich habe irgendwie auch, meine Gehirnstruktur sieht irgendwie so aus, dass ich sehr schnell so Dinge zusammenfasse, wo andere nicht unbedingt so über die Ecke hüpfen. So, ich habe für meinen besten Freund mal eine Software geschrieben, damit ist er Weltmarktführer geworden und ist also, ich kann, glaube ich, Lösungen finden, die man mit digitalen, oder ich kann Antworten mit digitalen Lösungen finden für Fragen, wo Leute ohne diese Expertise nicht so schnell hinkommen. Und das war also mein großes Hobby und Leidenschaft und ich habe sehr viel gearbeitet und das auch gerne, also sehr früh und sehr spät, nicht unbedingt immer im Büro, ne, sondern auch stehst morgens auf, checkst Mails, kommunizierst mit Kunden hier und da und das habe ich gerne gemacht, aber dann kamen Kinder, dann hat man plötzlich gemerkt, dass die Freunde doch nicht immer da sind, weil die halt alle auch arbeiten und dann verlieren sich so, also diverse Verschiebungen von Prioritäten und Interessen haben dazu geführt, dass ich bei mir gemerkt habe, ey fuck, du bist jetzt irgendwie x Jahre alt, bist echt energetisch nicht mehr da, wo du gerne sein würdest. Der Job, den du leistest, die Qualität ist auch nicht besser geworden, sondern nimmt eher ab. Das heißt, da kamen dann so Fragen, ne? Und dann hat sich so ergeben, dass ich meine Anteile verkauft habe bei dem Laden. Aus 1000 Gründen. Und hatte aber die Zeit und die Möglichkeit, in meinem Garten abzuhängen im Sommer. Konto gefüllt. Ich hätte auch mal ein paar Jahre nichts machen können. Hab aber gemerkt, ey, okay, was willst denn du wirklich? Und was hat dich bis hierhin wirklich angetrieben? Und daraus resultierte so, ey, ich habe richtig Bock auf den Job. Ich will auch nicht wegen des Geldes arbeiten, sondern weil ich wirklich weiß, ich kann Sinn stiften für die Kunden, mit denen ich gearbeitet habe. Und meine größte Freude war immer, dass Kunden, mit denen ich vor 10 Jahren mal gearbeitet habe, mich anriefen, meinen, ey, lass, wir müssen das nochmal machen. War so geil, let's go. Und da habe ich gedacht, okay, wie sehe denn das optimale Arbeiten aus? Ich habe so gedacht, ja, am geilsten wäre doch, in der Zeit, wo die Kids in der Schule sind, gehst du auch in die Schule oder in den Job, machst richtig voll konzentriert, ohne Ablenkung.
Rambo Zambo.
Ja, Rambo Zambo, wie designierte Kanzlerkandidaten aus den 80ern jetzt dazu sagen würden. Ziehst aber richtig durch und guckst, wie weit du kommst und am Ende fährst nach Hause und machst fuck all, würde der Engländer sagen. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen, ne? Was macht denn Organisationspsychologie und Soziologie und was sagen die Bücher und was sagen Menschen, die sich damit echt schon länger auseinandersetzen? Und dann war irgendwie für mich klar, ey, scheißegal, was passiert. Ich will eigentlich nicht alleine bleiben, ich brauche ein Team. Und wenn ich ein Team habe, möchte ich anders arbeiten. Und da hat sich ergeben, dass ich diese Agentur kaufen konnte, auch im Jahr 2017, ein paar Monate später. Und ich wollte mit denen diesen Versuch starten und habe es halt auch gemacht. So, und dann haben wir es gemacht. Und das hat tatsächlich natürlich funktioniert. Und zwar, weil wir alle mega Bock hatten, dass es funktioniert natürlich.
Es ist ja auch was in Aussicht.
Es ist für alle was dabei.
Einfach einen halben Tag, den du gestalten kannst
danach. Absolut, ja. Und natürlich, wenn man so denkt, okay, wir ziehen von 8 Stunden mal 4 ab oder 3 ab vielmehr und arbeiten 5 Stunden hochkonzentriert. Natürlich haben wir weniger Zeit, aber da ist mir klar geworden, es geht ja auch gar nicht so um die Zeit, sondern um die Schaffenshöhe, die wir da erreichen. Und wenn wir jetzt so auf Extremsportler gucken, die rennen ja auch nicht jeden Tag einen Marathon, wenn sie irgendwann einen Marathon laufen, sondern die machen immer mal wieder
Training. Außer Jonas Deichmann, der auch schon hier zu Gast war. Schöne Grüße.
Ja, es gibt natürlich so Extrempersonen, die können das vielleicht, aber du brauchst halt immer eine gute Balance zwischen vielen Dingen. Mhm. Und das sind nicht immer 2 Pole, das sind einfach mal 20 Pole
manchmal. Die Muskeln müssen sich mal entspannen.
Alles, ja, aber auch das Gehirn braucht ja Leerräume. Ne? Also, ja. Und wir haben echt festgestellt, dass wir hier in den 5 Stunden richtig Meter machen können. Aber natürlich auch Zauberei passiert abseits dieser 5 Stunden. Nämlich Menschen sind im Wald unterwegs und zwar ohne Stress, ohne Erreichbarkeit und haben plötzlich genau die Idee, die uns gefehlt hat, um den besten Job unseres Lebens zu machen. Und da kommt halt viel zusammen. Zusätzlich waren die Leute halt plötzlich nicht mehr krank groß, ne, und die waren plötzlich viel achtsamer, die haben sich besser ernährt, haben alte Hobbys wieder aufleben lassen, haben sich kreativ ausgetobt, haben Musik gemacht, haben Instrumente gelernt, Sprachen gelernt und so weiter und so fort.
Habt ihr darüber gesprochen?
Ja, wir haben dafür, also tatsächlich, das war auch so eine total naive Nummer. Wir haben anfangs die ganze Evaluierung.
Man muss dazu sagen, wir haben gerade eine Folge von Lass es Format aufgenommen. Da geht es nämlich auch ein bisschen darum, dass man Neues ausprobiert und auch das besprechbar macht. Also das verlinken wir hier natürlich auch nochmal. Auf jeden Fall verlinken wir den Sparring Express.
Geil. Ja, deswegen sind wir auch so mega im Redefluss, Gabriel. Nee, ich habe aber damals, wir haben die, ja, das war total mein Chefversagen. Was heißt Versagen? Das war einfach so, ich habe versucht, alles in diesen 5 Stunden abzubilden, nämlich auch die Begleitung durch Unis oder eben auch durch Supervision oder auch diese Besprechbarmachung von den Sachen. Das war dann plötzlich dann Freitagmorgens und dann war am Ende irgendwie wahrscheinlich nur 18 Stunden übrig von 40. Das haben wir nachher so ein bisschen angepasst, ne, weil wir gemerkt haben, okay, wie heftig wollen wir es uns denn noch geben? Das hat dann, genau, dann, also auch da viel gelernt und immer wieder ganz viel angepasst und geguckt, was fehlt uns, was brauchen wir noch, was sind Antworten auf Fragen, die wir uns noch nicht gestellt haben und was sind Fragen, die wir uns noch nicht gestellt haben und so weiter. Und so ist es gekommen.
Und heute, 2025, was hast du seitdem über Arbeitseinteilung gelernt, was du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wusstest?
Boah, ich habe so viel gelernt. Also wir haben alle so viel gelernt. Das hat auch unser Coach, der uns begleitet, immer gesagt, Lasse, du musst den Leuten, die bei dir anfangen wollen, übrigens wollten das Hunderte und Tausende Leute.
Das war eine super Employer-Branding-Maßnahme eigentlich.
Natürlich, an sich schon, war nicht als solche geplant. Ne? Aber der meinte damals, du musst allen sagen, das ist ja eine heftige Persönlichkeitsentwicklungsfabrik.
Psychokiste.
Absolut, ja total. Aber natürlich du, voll positiv gemeint.
Ja.
Ich habe unendlich viel gelernt. Wir haben anfangs erstmal gelernt, bei der Frage, okay, wie schaffen wir einen 5-Stunden-Tag? Okay, wir beleuchten alle Prozesse. Später haben wir gemerkt, ja, das klappt alles nur, wenn wir gemeinsam auch Kulturelemente haben. Ne? Wir brauchen natürlich auch eine Beziehung, die
Rituale.
Sich... All sowas. Und dann am Ende kam auch raus, ja, wir brauchen auch ganz klar Klarheit über unseren Job, und zwar den individuellen. Und auch, wohin soll die Reise gehen? Warum machen wir das? Also das war, da habe ich sehr viel über Arbeitspsychologie und Soziologie und Organisationsentwicklung gelernt. Das wird jetzt, glaube ich, wir könnten jetzt ein paar Stunden reden.
Man könnte nur darüber reden, aber was nochmal interessant ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, selbst die Amerikaner haben sich das angesehen und da gibt's dann ja auch die Klassiker, Deep Work, Cal Newport, da gab's auch dann Kontakt, ne? Beziehungsweise hat er das auch aufgegriffen. Kannst du nochmal erzählen, weil das so schön ist.
Also Cal Newport ist natürlich eine Koryphäe, ja. Ne? Damals mit seinem Deep Work, mit dem Buch. Habe ich immer gedacht, oh, wie krass, der, da hast du so einen Typen, der so ein
Kanntest
Buch...
Kanntest du den vorher schon?
Ich kannte das Buch vorher, das hatte ich schon. Und dann wache ich eines Morgens auf und gehe ins Bad. Und was macht man, wenn man ins Bad geht? Man guckt auf seine E-Mails. So. Also tatsächlich wohnen wir auf 2 Etagen und ich bin dann ins Erdgeschoss, hatte mein Handy auf dem Weg an und dann gab es eine Mail von Google, einen Google Alert auf meinen Namen. Mhm. Und dann wurden wir so ein bisschen schummrig, weil die New York Times einen Ganzseiter über uns rausgebracht hat. Und der Autor war Cal Newport. Und Cal Newport schrieb da über uns in der New York Times.
Dass, ja, schön, dass er nicht Bescheid sagt.
Ja, das, ich fand das alles total absurd, ne? Und ich habe dann, also ich, da sind auch ein paar schöne Zitate drin.
Ja,
nicht,
ja.
Nicht, ich bin der Verrückte, sondern eigentlich all die, die in solchen Zeiten nicht solche Experimente starten. Ja, all die, so, die das nicht machen.
Ja, ja.
Weil wir gar nichts mehr planen können und weil wir halt solche Experimente machen müssen, um zu gucken, was kommt dabei raus. Ne? Wir wissen es halt nicht. Wir wissen nichts mehr. Und ich habe Cal Newport dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, und zwar auch so, ey, ich bin echt hier ein bisschen flattert. Cal, du geiler Typ, vielen Dank. Na, ich habe echt gesagt, ich fühle mich echt geehrt und bin echt ein bisschen hier rot geworden. Danke für diesen netten Artikel und ich finde es echt super und auch schön, dass es so sichtbar wird und dass er da sehr gute Gedanken auch nochmal geteilt hat, die ich auch interessant finde und habe ein bisschen erklärt, wie wir, wo wir so herkommen, was wir so machen, wie so meine Sicht auf Menschen in der Arbeitswelt ist und so weiter. Genau, das war...
Nun geht es ja sehr darum, diese Ablenkungen rauszunehmen, ne? Die Distractions.
Ja, absolut.
Die wir aber auch natürlich im Digitalen haben, ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass man einfach nur arbeitet und nichts anderes, sondern natürlich ist hier auch die Frage, wie arbeite ich?
Mhm.
Und er sagt ja immer wieder, versuch wirklich nur eine Sache zu machen. Und wir versuchen dann immer so Multitasking und können das natürlich nicht.
Mhm.
Und deswegen ist es natürlich eine simple Übung, die Notifications auszustellen. Ja. Aber dann hat man natürlich das Thema der Neugier und guckt dann trotzdem nochmal rein.
Ja.
Also das muss man irgendwie in den Griff bekommen.
Ich denke, das
auch
ist...
Auch in kurzer Zeit, meine ich.
Ja, das ist vor allem halt eine Selbstreflexionsaufgabe und eine Achtsamkeitsübung für einen selbst. Ich glaube, wir können das grundsätzlich. Ich glaube, das Hirn ist zu viel mehr imstande, als es eigentlich so...
Das ist ein Widerspruch eigentlich.
Nein, wir können das, aber es ist halt maximal ungesund und fördert nicht unbedingt die Qualität. Also das, ich weiß nicht, wie es dir oder euch da draußen geht, wenn ich den ganzen Tag diese Terrortage habe, nämlich wo du morgens bis abends wirklich Termin nach Termin Themenswitch zu Themenswitch und nebenbei noch 35 Mal auf Spiegel Online gucken und auf Instagram und sonst was. Also ich merke am Abend, ich bin total gar. Mein Gehirn kann nichts mehr. Das ist so der Moment, wo man, ich will auch nichts mehr gucken. Ich will nicht telefonieren, ich will gar nichts. Mhm. Ich will eigentlich nur meine Augen zumachen und in eine Sauna oder sonst was. Also irgendwie sowas, wo nichts
mehr. Oder ins kalte Wasser, bitte.
Oder an der Ostsee ins kalte Wasser. Ja, aber das ist so, es ist möglich, glaube ich, du zahlst einen sehr hohen Preis. Und das war auch vielfach das Gespräch bei uns im Team und auch mit Kunden oder auch mit der Presse. Wir müssen einfach Achtsamkeit darüber herstellen und sensibilisieren, was wir für einen Preis bezahlen, auch für diese Leistungskultur, die wir gerade vermeintlich brauchen. Also jetzt so, wir müssen mehr arbeiten, die Deutschen sind so faul. Nein, das ist alles blöder Bullshit. Es ist nicht so, dass hier Leute nicht arbeiten wollen. Das hat ja auch was mit Menschenbild zu tun. Ich glaube, wir müssen halt gucken, wie kriegen wir eigentlich all die Ressourcen so smart zusammengesteckt, die es gerade gibt, also auch Digitalisierung, KI, Psychologie und so weiter, dass wir einfach die beste Arbeit leisten können wie möglich. Und das geht nicht über 8, 10 oder 12 Stunden. Und auch die Stunde oder die Anzahl der Zeitstunden müssen wir halt aus der Gleichung ein bisschen rausnehmen. Ah, jetzt habe ich aber viel geredet.
Was natürlich viele auch interessieren wird, also das könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören in dem letzten Podcast, den wir gemacht hatten. Da ist das nochmal alles sehr ausführlich besprochen. Und da hast du auch die Einstiegsfrage beantwortet, die wir heute nicht nochmal beantworten, wie du meiner Tochter erklären würdest, was du tust.
Die ist aber heute natürlich viel älter, deine Tochter.
Möchtest du es nochmal machen?
Bitte nicht. Ich muss das meinen Kindern manchmal sagen. Ist auch eine schöne Übung.
Es verändert sich ja auch das, was man so tut. Aber was, glaube ich, für viele spannend doch ist, wie ging die Geschichte weiter? Ne? Das heißt, es gab diesen Hype auch um das Thema, um euch, um das Buch. Und dann hat sich natürlich rund um neue Arbeitsmodelle und New Work hat sich auch viel bewegt und dieser Hype ist abgeflacht und mittlerweile sind viele genervt und so weiter und so fort. Mhm. Wie ist es euch ergangen? Habt ihr immer noch hunderte Bewerber? Kamen auch viele, viele Kunden? Wie ist es für euch weitergegangen?
Erstmal, wenn du weltweit in der Presse stehst, denkt der Mitschüler deiner Tochter, boah, die sind jetzt Millionär geworden, super krass, super Influencer und so. Alles natürlich Quatsch. Also wir müssen trotzdem genauso für unser Essen arbeiten wie jeder andere. Wir freuen uns immer über neue Kunden, das ist auch irgendwie klar. Und damals war die Pressearbeit, das hatte ja nichts damit zu tun, was wir leisten, so als Portfolio. Ne? Wir haben damals Webseiten, E-Commerce-Strecken, also was gebaut oder Automatisierungslösungen und so. Das hat keinen interessiert. Also ob wir jetzt 5-Stunden-Tage machen, das war irgendwie ein lustiger... Das war so ein Gespräch in der Kneipe wahrscheinlich und alle.
Schön für euch.
Ja, also es haben Milliarden Menschen wahrscheinlich gelesen und gehört, aber das war egal. Das hat keinen Kunden hingezogen. Bewerber ja, aber lustigerweise die Guten gar nicht, weil die 5-Stunden-Tage haben wollten, sondern weil sie die Idee und die Werte und
Mentalität,
und das Mindset dahinter, genau, das mentale Modell dahinter einfach geil fanden und die wollten mit diesen Menschen irgendwie in Kontakt treten. Und das hält bis heute an, weil den 5-Stunden-Tag haben wir irgendwann abgelegt, dazu komme ich dann sofort, aber das hält an, weil wir machen den Scheiß hier gemeinsam in einem geilen Team und haben mega Bock und freuen uns übereinander.
Ihr experimentiert, ne?
Ja, wir experimentieren ständig. Ja, wir experimentieren ständig und wir trauen uns Dinge und machen das wirklich gemeinsam irgendwie. Ja, wir ziehen durch, so.
Aber ihr müsst halt nicht bis zum Ende festhalten, sondern wenn ihr merkt, wir wollen was anderes machen, dann macht ihr was anderes, weil du gerade schon gespoilert hast.
Ja, genau. Wir machen was anderes und zwar kam dann ja Corona. So, und Corona hat bei uns gezeigt, so ein 5-Stunden-Tag ging damals für uns, das ist ja auch, haben ganz viele auch als total Old Work bezeichnet, ne, weil das ganz klassisch ist, so von 8 bis 1. Aber dann kam plötzlich ein Lockdown, dann kam hybride Arbeitsform oder auch komplett virtuelle Arbeitsform, was bei uns kein Problem war, weil wir hatten alle Tools. Sowieso.
Aber es wurde schon so fragmentiert, ne?
Ja, und plötzlich hattest du Kinder zu Hause mit Homeschooling. Also ich habe 2 Kinder, du hast 3 Kinder und andere haben ja auch Kinder gehabt. Dann kam eine Kollegin und meinte so, ey, scheiße, Lasse, ich kann nicht mal 5 Stunden arbeiten, wie soll ich das denn machen? Und vor allem kann ich das nicht morgens. Und dann haben wir uns mal so ein paar Fragen gestellt. Wie entwickeln wir uns weiter, um in diesem kompletten Wahnsinn irgendwie was zu leisten? Und als sie mir das sagte und sie meinte halt, ja, vielleicht kann ich 2 Stunden am Tag arbeiten. Und da hatte ich ja auch wieder so Optionen. Soll ich die jetzt anschreien, wie man das früher gemacht hat? Oder, hallo, hier ist dein Arbeitsvertrag. Hätte ja nichts geändert. Die hätte trotzdem nur 2 Stunden Zeit. Habe ich gesagt, ja, du, dann machst du halt so, wie es geht. Und siehe da, dann ging plötzlich viel mehr, was am Ende bei rauskam, als hätte ich die angeschrien zum Beispiel. Und dann sind wir aber immer mehr Richtung Selbstorganisation. Da haben wir so Holacracy ausprobiert, Soziokratie, die ganzen Dinge mit Kreisen, spannungsbasiertem Arbeiten und so weiter und so fort. Haben da ganz viel rumexperimentiert und haben eigentlich mittlerweile, wir arbeiten eigentlich so, und ich sage eigentlich nicht, weil ich da manchmal so ein Stein in den Weg lege, nee, weil ich immer wieder Sorge habe, und das sehe ich auch, und das sehe ich bei mir wie bei Kollegen. Das klingt erstmal geil, jeder kann machen, was er will. aber man beutet sich auch gerne mal aus. Da müssen wir, und darüber sprechen wir gerade viel. Wie kriegen wir wieder natürlich Grenzen rein? Wie begrenzen wir uns selber? Ich hatte zwischendurch mal gedacht, wir legen uns eine Umsatzgrenze auf. Auch total bescheuert als Chef, ne? Hey, wir dürfen nicht so viel verdienen. Gerade reden wir ganz viel darüber, okay, wir machen wirklich eine 4-Tage-Woche. Und das ist lustigerweise auch jetzt hier gerade immer noch on vogue, auch wenn das ganz viele nicht hören können und in der Debatte gerade sowieso nicht.
Wurdest du da auch manchmal nochmal von der Presse herbeigerufen?
Ja, ständig. Klar, wenn irgendwo irgendwer was sagt.
Ich das war doch der mit der Zeit, ne?
Ja, da kommt auch, ich war mit Michael Hüter auch irgendwann im Handelsblatt Streitgespräch, ob wir jetzt 42 Stunden oder 25 Stunden Wochen haben wollen. Und ich bin da auch im Austausch immer mal wieder. Das verstehen halt einfach viele nicht, dass es gar nicht um die Zeit geht. Und vor allem, wenn man irgendwo in eine Organisation geht und da wird noch rumgefaxt und auf einen Zettel geschrieben, dann kannst du eh sagen, du, entweder ändert ihr das gestern oder ihr werdet in 5 Jahren vorbei sein. Das müsst ihr auch mal merken. Und da geht es halt auch nicht um Zeit. Aber auf jeden Fall haben wir gerade so, um uns selbst zu beschützen, wirklich den Plan, okay, wir werden bald die 4-Tage-Woche natürlich bei vollem Gehalt einführen, nur damit die Menschen, mich eingeschlossen, einfach einen Tag weniger oder einen Tag mehr haben, um sich zu regenerieren.
Wie stehst du eigentlich zur Zeiterfassung? Das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ich finde es eigentlich sogar gut, also nach all dem, was ich so weiß, weil es ja dabei helfen kann, zu tracken, was schaffe ich eigentlich, in welcher Zeit. Nicht, um es irgendwem zu zeigen, also wenn das irgendwann wirklich die Pflicht sein sollte, okay, aber für einen selbst kann es ja auch, oder auch fürs Team kann es ja auch gut sein.
Ja.
Trotzdem gibt es natürlich immer die andere Hälfte, die anderen Leute, die dann sagen, nee, wir müssen uns mehr vertrauen, es kommt ja gar nicht auf die Zeit an. Wie siehst du das?
Ich glaube, für das Narrativ, was ich gerade aufgemacht habe, nämlich, dass es gar nicht mehr um Stunden gehen sollte, ist das nicht förderlich. Für Menschenschutz, und daher kommt der Gedanke des Gesetzgebers, ist es natürlich gut. Dritte Ebene ist noch
Ausbeutung,
das,
ne?
Ja, das Ausbeutung verhindern. Ich sehe das dann aus der Perspektive, das ist gut für meine Kollegen und Kolleginnen und mich selber auch. Weil ich habe ganz oft Tage, und das hast du auch und das haben sicher viele da draußen auch, wir arbeiten und könnten rund um die Uhr arbeiten und es gibt immer was zu tun.
Gerade in der Wissensarbeit.
Absolut. Und wir arbeiten ganz, ganz viele in der Wissensarbeit und der Tag könnte 14 Stunden oder 20 Stunden haben und wir könnten trotzdem weiterarbeiten manchmal. Also ob das jetzt noch sinnvoll ist, auch vom Energielevel oder von der Kompetenz. Genau. Also es wäre aber technisch möglich und dabei fällt dir gar nicht auf, wie lange du schon da dran sitzt manchmal. Also ich habe immer mal wieder so Momente, wo ich denke, oh krass, ich habe heute irgendwie 14 Stunden gearbeitet. Fühlt sich vielleicht nicht so an. Also das ist so, das gibt's aber manchmal. Und ich sehe das in meinem Umfeld auch. Und dafür ist Zeiterfassung ganz schön, weil man selber erkennt, oh ja, guck mal hier, ich habe wirklich gerade extrem viel Meter machen können. Allein zeitlich schon. Deswegen finde ich auch OKR so als...
Also ihr erfasst die Zeit.
Nee, tatsächlich machen wir das nicht. Aber ja, also wir erfassen natürlich Zeiten im Kundenprojekten.
Ja, klar, ihr müsst irgendwo drauf buchen.
Wir buchen halt, weil wir beraten mittlerweile nur noch. Wir machen gar nicht mehr das Digitalbusiness, wir sind nur noch Organisationsberater und machen so Kulturwandelprojekte und so weiter. Aber da tracken wir natürlich die Zeit, die wir irgendwie mit Kundenprojekten arbeiten. Aber wir tracken gar nicht die Zeit bisher, wann wir arbeiten. Und das ist aber auch genau die Ebene, die ich schwierig finde, weil was ist denn Arbeit? Ist das jetzt, also machen wir Arbeit gerade, weil ja, jetzt hören Leute zu, ihr könnt alle gerne meine Kunden werden, ja.
Ich glaube, wenn es irgendwie einen Nutzen stiftet, wenn etwas dabei rauskommt, dann...
Das ist schön, dass du das sagst, aber weißt du, was heute Abend passiert? Ja, wir trinken heute Abend ein Bier zusammen und reden über Max Mustermann oder Martina Musterfrau und plötzlich edde ich die auf LinkedIn, dann quatscht man kurz und dann wird das unser größter Kunde. War das Bier dann Arbeit oder nicht? Und das ist so eine Frage, das ist sehr diffizil, ne?
Also vielleicht ist ja auch egal, ob es Arbeit ist in dem Moment.
Ja, und eigentlich sollte das doch irgendwie so sein, dass wir mit unseren Kompetenzen Dinge tun und am Ende kommt irgendwo was, irgendein Mehrwert raus. Ist Bademeisters Arbeit bei dir?
Ja, im weitesten Sinne ist das eine ehrenamtliche Arbeit. Aber für mich geht es vor allen Dingen immer um die Frage, um die Energie geht es. Wir hatten das heute Nachmittag schon mal ganz kurz. Also natürlich kann Arbeit auch Energie oder nimmt auch Arbeit Energie, weil man sich ja auch anstrengt, bestenfalls, mal mehr, mal weniger. Aber es sollte schon etwas sein, was mir vielleicht auch was gibt. Das ist ja auch so ein bisschen der New Work-Ur-Gedanke, Arbeit, die einen stärkt. Was nicht heißt, dass man abends nach Hause geht und total pumped up ist, wie man schon sagen würde, oder hyped ist, sondern man hat ein gutes Gefühl, man hat irgendwas bewirkt. Ne? Das kann uns ja auch stärken. Das ist ja das Menschliche, wir wollen wirksam werden. Ne? Deswegen arbeiten wir, weil wir auf was zurückschauen wollen, was wir bewirkt haben. Aber zum Beispiel diese Eisbademeistersgeschichte, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Das kommt aber, glaube ich, daher, dass Arbeit so negativ konnotiert ist, dass man immer denkt, ich muss das ja machen, das muss ja irgendwie nervig sein. Aber wenn man das selbst gestaltet, und das ist für mich auch so neben der Energie das Zweite, wenn ich selbst gestalten kann, wenn ich selber sage, okay, lass uns doch das, wenn wir im Team selbst schauen, wie wir das organisieren, dann ist, fühlt es sich anders an. Mhm. Und dann ist es positiv, auch wenn es anstrengend ist.
Ja, also ich finde das dennoch, dieser Arbeitsbegriff, ich glaube, das ist eines der nächsten großen Themen, über die wir sprechen werden. Was heißt eigentlich, also auch nämlich in dem Bereich Payment.
Wofür, weil es um Geld geht.
Ja, wofür bezahlen wir was? Genau, also auch jetzt hier im Team. Jetzt hat eine Kollegin, fängt jetzt neu an, die hat eine 4-Tage-Woche laut Vertrag. Was machen wir, wenn wir die 4-Tage-Woche einführen? Also wie
welche Kriterien, ne? Setzt
ja, man also an? Wofür gibt's hier Geld? Oder manche haben Kinder, manche nicht. Manche sind 40, manche 20. Wer verdient jetzt 100.000 im Jahr? Also jetzt mal so ganz stumpf gefragt. Und wofür? Und obwohl vielleicht die eine Person, die mit 20 hier ein neues Produkt reinbringt, was die super Cash-Cow wird, beeinflusst das das Payment? Also das ist so echt, ich glaube, das wird noch eine Frage in 5 bis 10 Jahren. Und vor allem mit dem KI-Background, der jetzt gerade so alles disruptiert.
Es spielen viele Faktoren, glaube ich, eine Rolle. Ne?
Ja.
Das spielt eine Rolle, was für eine Erfahrung bringt eine Person mit, was für eine Leistung kommt am Ende raus, ist natürlich sehr relevant.
Das kannst du aber oft auch nur im Rückblick betrachten.
Also es gab ja mal so eine Story von einem Entwickler, der in 2 Firmen angestellt war, parallel, unabhängig voneinander, und in beiden 40 Stunden angestellt war und hat das alles so automatisiert, dass er eigentlich am Ende gar nicht das so viel gemacht hat.
Ja.
Das kam dann irgendwann raus.
Ja.
So.
Was machst du mit dem? Also was für ein genialer Typ. Ja, also ist doch, aber genau das ist es ja. Ich hatte auch manchmal, also sogar sicher häufig.
Aber wenn du der Chef bist, findest du es nicht so lustig.
Naja, aber wenn das der beste Entwickler im Stall ist zum Beispiel. Dann,
naja, aber dann sagst du dir auch, so wie du das vorhin bei dem Podcast Content-Tool gesagt hast, naja, wenn das ein Tool machen kann, dann brauche ich ja kein Geld für eine Person ausgeben.
Ja, das ist ja auch so.
Ja.
Also ich habe ja auch einen Rasenmäher und keinen Menschen, der da mit einer Dings da rumläuft und das alles abcuttet. Oder ich mache selber nicht. Also das heißt ja.
Aber du hast vielleicht einen, der diese Geräte im Blick hat und der das bedienen kann.
Vielleicht. Also am Ende geht's immer, auch bei einer Spülmaschine, geht's ja darum, das Zeug ist sauber. Spülmaschine ist vielleicht ein doofes Beispiel, weil es jetzt kein Mensch ist, aber wenn du eine Putzfrau hättest und du weißt...
Oh, das sagt man aber auch nicht mehr.
Ja, okay, Entschuldigung. Oh shit. Also wenn jemand bei dir im Haushalt hilft...
Wir versuchen hier heute sehr drauf zu achten.
Ja, wir haben da sehr viel drüber gesprochen heute schon, aber es hilft dir, eine Person irgendwas zu erreichen.
Ja.
So. Und das habe ich mit meinen Kunden... Ach, das ist auch noch eine Sache zum 5-Stunden-Tag. Das macht es vielleicht greifbarer. Ich habe einen alten Kunden aus der Digitalwelt dabei geholfen, eine Agentur zu finden für einen Relaunch der Webseite, als ich in between diesen Jobs war. Und wir haben ein sehr klares Anforderungsprofil formuliert, haben dann Agenturen zum Pitch eingeladen, die haben wir alle auch vernünftig bezahlt. Also alles, wie ich es gerne gehabt hätte, als ich eine Agentur hatte. Am Ende kam raus, die eine wollten irgendwie 100.000, die anderen 300.000, die anderen 600.000 Euro. Und dann guckten die Kunden mich an und sagten, was ist denn hier los? Wer belügt uns da? Wer verarscht uns da? Es hat uns niemand verarscht. Die haben halt mit einer anderen Brille und anderer Expertise und anderen Kontexten drauf geguckt. Und dann ist mir eins klar geworden. Der Kunde hat irgendeinen Preis im Kopf. Ne, wenn du eine Haushaltshilfe hast, möchtest du in der Woche nicht mehr als x Euro bezahlen. Da kommt jemand, der hilft dir dreimal so schnell oder das Ergebnis ist dreimal so gut. Zahlst du dann zwangsläufig dreimal so viel? Nein, du zahlst am Ende diesen Preis. Irgendwas hast du in deinem Kopf, das ist der Wert, der Anker, wie den du bezahlen möchtest. Und eigentlich ist das überall das Gleiche. Und wenn jetzt der Entwickler 2 Jobs hat mit 40 Stunden, aber der besser ist als andere, die 40 Stunden arbeiten, dann kann ich doch eigentlich nicht sauer darüber sein, sondern denke mir so, wow, das ist echt ein fucking Genie.
Das ist vielleicht dann auch die Frage, was für eine Verantwortung nehmen wir an als Unternehmen, ne?
Ja.
Worum geht's uns als Unternehmen?
Ja.
Geht's uns um dieses höher, schneller, weiter, Profit? Oder geht's uns vielleicht auch darum, ein paar Leute einfach zu versorgen mit Jobs, mit Kohle für deren Families und deren Leben, ne? Das ist eine philosophische Frage am Ende des Tages. Was möchte ich denn überhaupt, was ist der Sinn meiner Unternehmung hier, ne?
Ja. Und das haben wir hier ganz, also wir haben zwischendurch mal so wir haben uns so ein bisschen als Labor bezeichnet. Also weil wir selber diese Fragen so spannend finden und wir hatten jetzt letzte Woche einen Design Thinking Workshop hier intern mit einer Kollegin, die das bei uns macht, um mal so ein paar Fragen, die uns irgendwie, für die wir Zeit brauchten, einfach mal hier als Team zu diskutieren. Und da gab es einen Gedanken, wir werfen Arbeitsverträge weg, formulieren das als Zukunftsvertrag um, da gibt's keine Urlaube drin, da gibt's keine Stunden mehr drin, da gibt's auch kein Gehalt mehr drin. Und dann debattieren wir darüber, was brauchst du,
Was war denn das Problem, für das das die Idee
war? Das war so eine Side-Idee in einem ganz anderen Strang eigentlich, aber
was wäre, wenn?
Was wäre, wenn wir gar keine Urlaubstage mehr vorgeben sollen? Jeder kann wirklich das tun. Das ist ja nichts Neues.
Das gab's ja bei Netflix.
Ja, das ist auch, genau, das gibt's auch ganz oft und die Studien zeigen, eigentlich profitiert der Arbeitgeber.
Genau, die Leute nehmen weniger Urlaub.
Genau, das muss man natürlich, also das ist nicht mein Ziel, ne? Man muss gucken, wie kriegen wir das Bestmögliche? Weil du hast manchmal, das hatte ich hier mit dem 5-Stunden-Tag auch, manchmal waren Menschen hier angestellt, die sagten, ey, ich will aber 10 Stunden, weil ich bin gerade in einer Lebensphase, ich habe Bock, so viel zu lernen wie möglich und so viel.
Oder ich bin auch gerade im Flow und möchte es nicht abbremsen.
Absolut,
ne?
Genau. Und das war aber, am Ende kamen wir zu dieser Frage, wofür zahlen wir Geld? Und dann habe ich so gesagt, ja, wofür braucht man immer Geld? Also manche haben verschiedene Bedürfnisse, manche wollen die Apple Watch Ultra oder die S-Klasse oder whatever.
Manch einer will einfach nur Zeit.
Mal einer will vielleicht nur Zeit und das muss irgendwie alles Einzug in die Arbeitswelt finden. Vor allem, wenn wir jetzt 10 Jahre vorspulen und Ressourcenknappheit vor uns haben. Wir haben keine Zeit, kein Geld, kein Personal und wir sind vielleicht noch beim Faxgerät fest und so. Also wir haben so heftige Umbrüche und wir müssen schneller, glaube ich, darüber sprechen. Also wir müssen schneller darüber sprechen, was macht das mit den Jobs, was KI jetzt macht. Ne, also brauchen wir Fotografen? Brauchen wir noch jemanden, der das schneidet später? Nee, brauchen wir, ganz viele Fragen werden mit, nee, brauchen wir nicht mehr beantwortet werden. Das fordert uns heraus als Mensch. Wir müssen die Sorgen und Ängste halt besprechbar machen. Wir müssen aber auch gucken, was macht das mit der Gesellschaft? Ne, was macht auch das, was machen die Trainingsdaten mit Wahlentscheidungen? Ne, also was ist so, was machen die Antworten mit Politik und Demokratie? Das sind alles so Dinge, da würde ich mir wünschen, wir hätten nicht diese Trägheit, die wir in Deutschland so oft haben an so vielen Dingen und würden einfach mehr aufbrechen, testen, Experimente wagen und gucken, was macht das hier.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen mehr aufstoßen.
Wir haben stilles Wasser.
Was nimmt KI dir denn schon ab?
Boah, ich arbeite so viel mit KI tatsächlich. Es nimmt mir Zusammenfassen von Texten, Strukturieren, Excel-Arbeiten, Softwareentwicklung auch ganz viel. Ich habe letztens so Dinge gemacht, wo ich dachte, oh wow, das ist jetzt Neuland für mich. Also Python-Skripte bauen mit ChatGPT ist unglaublich. Ideen sammeln, große Daten auswerten, das sind echt Dinge, die machen wir wirklich echt ständig. Aber auch so ein KI-Tool, was halt alles, was wir so besprechen, transkribiert, in unseren SharePoint legt und mit dem Custom-GPT-Chatbot unser Wissen halt aufsuchbar macht, aufrufbar macht. Das sind so Dinge, das haben viele Organisationen nicht auf dem Schirm. Ne?
Das davon träumen die Banken, sowas zu haben.
Und das, ja, und davon träumen ganz viele. Ja, und deswegen machen wir da gerade ganz viel mit dem. Wir haben das schon, weil, also, was ist neben diesem Fachkräftemangel, was ist noch eine Folge? Wir werden so viel Wissen verlieren. Wir werden so viel Wissen verlieren und das Wissen ist nicht in irgendwelchen Handbüchern.
Das ist ein Riesenthema.
Ja, und das Wissen wird geteilt in solchen Gesprächen, in Teams-Calls, in Übergabe.
Social Learning nennt das der liebe Rafa von Vitra immer.
Ja, und das Ding ist aber, das wird selten transkribiert. Ne, so viel, diese Idee für meinen Podcast kam daher, dass ich geile Leute getroffen habe und das muss man doch aufnehmen. So, und diese ganzen Gespräche, auch an der Kaffeemaschine oder in Teams-Calls, die transkribieren wir alle, bei jedem Termin.
An der Kaffeemaschine.
Ja, die jetzt mal im Zweifel nicht. Es sei denn, es ist ein, ja, wir treffen uns an der Kaffeemaschine manchmal, aber da haben auch Rechner dabei. Also alle bei uns wissen um dieses Tool und das Tool hört mit und
transkribiert.
Das ist
Audiotransparenz.
Ja, aber, also, aber danach kommt ja Folgendes. Danach haben wir von jedem Termin ein Transkript und eine Clusterung in Themen mit To-Dos und so weiter. Und wenn du das verknüpfst mit irgendwie Large Language Models oder halt einfach Information Retrieval, also ne, einfach Systeme, die daraus Sinn holen, dann kannst du einfach Fragen stellen, ey, wie hat Martin Müller, der seit 10 Jahren in Rente ist, eigentlich damals das und das gemacht? Und das Tool findet die Antwort. Ja. Und das ist genau das, da müssen Unternehmen gestern mit angefangen haben, weil in 5 Jahren so viele Leute gekündigt haben werden. Ne, weil die in Rente gehen. Und das ist so eine Sache, ich wundere mich immer noch darüber, dass die Leute nicht verstanden haben, dass vielleicht auch neue Arbeitszeitmodelle Fachkräfte von morgen anlocken, ne? Das, weil die Konkurrenz wird so krass sein. Das verstehen die. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen diesen Fachkräftemangel als Problem sehen. Und das Wissensthema ist das nächste. Und auch da, ey, fangt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, fangt gestern damit an. Ihr müsst Wissen sammeln, alles, weil morgen ist es weg.
Wie viel Zeit nimmst du dir zum Lernen?
Viel zu wenig. Also viel zu wenig. Ich habe so viel ungelesene Bücher.
Aber schon auch richtig Print.
Ja, wenn ich, also ich mag Print lieber und ich finde es super, wenn ich im Urlaub irgendwo rumhänge oder auch im Garten absitze oder so. Ein Buch ist cool, da kannst du ein bisschen rumknibbeln an der Seite, da kannst du mal was unterstreichen.
Es hat halt nicht diese Notifications auch und dieses blaue Licht und dieses Digitale, es ist mehr Deep Work.
Ja, und wenn ich ein Buch irgendwie, habe ich auch mal irgendwie mit so ein paar, ich habe BookBeat zum Beispiel, das kannst du lesen, aber wie oft bin ich selber so schwach und schlecht und bin dann plötzlich auf LinkedIn. Das ist ja ständig so, oder?
Ja, auch, ja.
Und also du switchst ja Apps, weil du dir was abschreiben willst oder so. Und beim Buch mache ich das dann so, ich fotografiere tatsächlich mit meinem Handy die Seite, aber dann ist das Handy auch wieder weg. Weil ich dann weiß, okay, darüber, und übrigens, das ist auch so ein Tool, ich fotografiere das, habe am Ende 100 Fotos, schmeiß das auf ein Tool und sag, pack mir mal das zusammen, was hier relevant ist, und dann habe ich das halt auch nochmal anders. So, und dann kannst du damit wieder eine KI füttern.
Das ist ja bei Evernote so cool, hattest du ja auch vorhin angesprochen, du kannst ja, das habe ich lange genutzt, wenn ich Bücher gelesen habe und mir was wichtig war, das dann in der Notiz zu bringen, und dann kannst du ja quasi einen Teil scannen und auch sagen, welchen Teil, ob es nur ein Satz ist, und den bringst du dann in deine Notiz mit rein. Ne? Das ist natürlich schon eigentlich sehr komfortabel zu nutzen, aber am Ende sind es ja nicht nur die Tools, sondern vor allen Dingen die Frage, wie wir es angehen. Du hast doch heute erzählt, auch bei dir im Express, dass du auch Optimist bist. Wie verbreiten wir denn Optimismus? Auch mit der Verantwortung, mit der Reichweite, mit all dem, was wir so zur Verfügung haben.
Ja, ich glaube, erstmal müssen wir dieses Thema Fuck-Up-Nights oder auch dieses Zeigen, also du bist reichweitenstark, ich bin medium-reichweitenstark, aber grundsätzlich es ist wichtig, was wir sagen, also wie wir es sagen und auch was wir zugeben. Und in meinem Buch, das hat mein Bruder mir damals, der hat das natürlich Probe gelesen, wie andere auch, und der meinte, ey, Lasse, ich find's beeindruckend, wie offen du damit Krisen umgehst und wie offen du mit den Zahlen deiner Firma umgehst. Das find er krass. Und ich denke mir so, ja, aber das ist doch notwendig. Man muss doch den Kontext dabei haben. Das heißt, wir müssen erstmal klar machen, du, Gabriel, und ich, Lasse, wir haben auch überschaubar Ahnung. Wir haben von ein paar Themen Ahnung, aber von ganz, ganz vielen, den meisten wahrscheinlich sehr wenig Ahnung. Wir müssen erstmal das demütig anerkennen und auch offenbaren und auch sagen, wo wir halt total schief gelegen haben. Also ich glaube, man muss da erstmal selber ein Vorbild sein für Fehler oder Unkenntnis, und dann muss man, glaube ich, für Werte einstehen. Du hattest eben irgendwann mal gesagt, als wir zwischen Sparring Express und hier waren, dass es so ein paar verbrannte Begriffe gibt, wie nämlich Werte oder auch Purpose und so weiter. Und ich finde es aber schon wichtig, ne? Wir müssen jetzt, das sieht man ja auch vielleicht bei der globalen Politik, man muss wirklich für Werte einstehen, wenn man die ernst gemeint hat. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Man muss zeigen, weil wir wissen nicht alles, man muss offen damit umgehen können, Dinge besprechbar machen und für seine Werte einstehen und aufstehen. Und dann am Ende auch immer vermitteln, ey, wir haben doch alles in der Hand. Wenn auch nicht unbedingt internationale Politik, können wir aber hier vor Ort entscheiden, ob wir einen Tesla kaufen oder ob wir vielleicht ein anderes Auto kaufen. Oder ob wir Nestlé-Pizza kaufen oder die von, Achtung, Dr. Oetker aus Bielefeld. Ja, das sind doch so ständige, wir haben jeden Tag eine Entscheidung. Und ich glaube, man muss allen Menschen, vor allem mit Reichweite, klar machen, wir haben noch Möglichkeiten. Die internationale Presse sagt halt, es ist alles am Ende und Deutschland ist eh abgeschrieben und wir sind alle kaputt.
Das ist gar nicht so. Die Story, die verkauft, ne?
Ja, genau, aber das ist halt nicht so. Wir sind noch nicht am Ende, die Welt ist noch nicht untergegangen, wir haben immer noch eine Entscheidung. Und unsere Entscheidung und die Energie, die wir ausstrahlen, die wirkt an unser Umfeld, die wirkt auf unsere Kinder, die wirkt, naja, auf Firmen und Organisationen, aufs Team. Also wir müssen uns vielleicht ein Stück weit manchmal zusammenreißen, und da bin ich auch echt häufiger schlecht als gut gewesen in den letzten Monaten, aber uns nicht diesem Fatalismus hinzugeben. Ne? Also weil der Circle of Influence, den muss man betrachten, wir haben in unserem lokalen Wirkungskreis noch Möglichkeiten und die sollten wir wirklich nutzen, und das macht in jedem Fall Sinn. So. Und ich tröste mich auch oft damit, jetzt heute vor 80 Jahren ist es gewesen, hat Bielefeld kapituliert im Zweiten Weltkrieg. 4. April. Heute ist der 4. April, genau. Und da habe ich mir Bilder angeguckt aus dem Stadtarchiv, und Bielefeld lag halt in Schutt und Asche. Genau wie ganz Deutschland eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag. Und was ist passiert? Es haben Menschen wieder aufgebaut. Es gab ein Wirtschaftswunder. Es gab ganz viel, auch sicher auch Entscheidungen, die nicht Deutschland getroffen hat, sondern eben die Siegermächte, also die Alliierten mit dem Marshallplan und so weiter und so fort. Also es gab auch vielleicht ein bisschen Glück hier und da, ein paar gute Entscheidungen auf anderen Seiten und so weiter und so fort. Aber aus wirklich einem großen, zerstörten Land ist wieder was Gutes entstanden. So. Und vor 1000 Jahren hatten die Menschen weder Elektrizität noch irgendwie Gesundheitsversorgung. Also es geht weiter. Wir müssen halt lernen, mit Krisen, die hinter uns lagen oder auch die aktuell passieren, umzugehen und nicht zu erstarren. So, um nämlich dann morgen besser zu sein als heute. Und in den ganzen Krisen, das ist jetzt der letzte Satz des Monologes, es gibt für ganz viele Krisen, die man da gerade sieht, gibt es doch schon 1000 Antworten. Man muss die halt nur verfolgen oder sich zunutze machen. Man muss das nur integrieren in den Alltag, in die Organisation und so weiter, um eben dann doch was Cooles zu starten. Und es gibt genug auch coole News da draußen und coole Leute, die einfach so viel Geiles machen.
Was habt ihr euch noch vorgenommen mit der Company?
Hat auch alles keinen Sinn mehr. Also wir haben ganz viel über unseren eigenen Purpose diskutiert und auch jeder für sich. Und wir haben alle viel Kongruenz mit dem, was wir wirklich machen wollen und in die Welt tragen wollen und das, was wir hier täglich tun. Also wir haben so ein Thema jetzt seit einem halben Jahr wirklich, wo es um psychische Gefährdungsbeurteilung geht. Also wir wollen einfach, dass weniger Menschen in Burnout gehen. Wir wollen Arbeit besser machen. Und wir wollen halt wirklich die versteckten Potenziale heben. Also das ist jetzt erstmal so, was wir täglich tun, also unsere Beratungsleistung. Was wir intern machen neben der Vier-Tage-Woche, ich kann es dir noch nicht genau sagen. Also wir sind da selber, wir gucken selber, dass wir gesund bleiben und dass wir ehrlich bleiben zu uns selbst, aber auch zum Team. Langes Schweigen, Spannungskurve.
Es wird jetzt nicht nochmal in absehbarer Zeit ein neues Produkt oder sowas wie ein Pivot geben, also nochmal eine komplette Richtungsänderung. Ihr seid auf Kurs.
Also wir sind gerade total auf Kurs, ne? Wir machen ja nicht mehr digital, sondern halt diese Beratung und was.
Naja, das hat ja auch schon damit zu tun, ne?
Ja, klar, das hat Julie Jankowski so schön gesagt. Mhm. Aus dem Wie ist das was geworden? Nee, was, warte.
Umgekehrt.
Aus dem What is this why geworden. So rum wird es eigentlich auf Englisch viel leichter zu sprechen und zu erinnern sein. Wir haben mal eben digital gemacht und zwar in 5-Stunden-Tagen und jetzt machen wir halt einfach das ganze New Work-Konzept, ist unser innerster Kern der Arbeit geworden. Und was uns da alle mega antreibt und was ich echt geil finde, jeden Tag, wenn wir mit Kunden arbeiten, die erstmal dankbar dafür sind, also wir sind einfach mit den ganzen Kunden super gut in Beziehung und wir sehen so viel Impact von dieser Arbeit. Und das finde ich persönlich so geil, weil ich zwischendurch natürlich auch immer wieder gezweifelt habe, ob ich mir selber eine blöde Geschichte erzähle, dass 5-Stunden-Tage funktionieren können und die Betriebswirtschaftslehre sagt aber, nö, das geht gar nicht. Und jetzt merke ich, ey, wir haben so viele geile Kunden, wo wir so heftig Impact machen, ohne dass Menschen ausgenutzt werden müssen oder sich selber halt kaputt arbeiten, sondern alle können gesund und geil einen guten Job machen. Und das finde ich mega top. Das finde ich richtig geil. Aber so deswegen richtig krasse Anpassungen. Nee, wir sind gerade cool auf Kurs. Uns geht's gut. Wir haben mega Bock. Unsere Kunden sind gut drauf. Wir sind gut drauf. Und tatsächlich sieht man da auch,
dass man... Überblick von hier oben auch.
So hieß tatsächlich die Agentur, die ich gekauft habe früher. Die hießen früher Überblick. Bisschen cheesy fast schon, aber ja. Nee, das ist schon cool. Wir sind auf Kurs. Also das finde ich...
Ist doch schön, wenn man das sagen kann.
Ja, es ist schon cool. Ich finde es gerade doch
jetzt... Gibt ja auch eine gewisse Ruhe vielleicht, kann ich mir vorstellen.
Und auch eine Zuversicht tatsächlich, weil wir bei manchen Kunden halt feststellen, oh, guck mal, mit den Früchten unserer Arbeit sind die zukunftsfähiger. Also die werden, und jetzt Achtung Werbung, aber die werden halt agiler und Agilität ist auch so ein super ausgelutschtes Buzzword, aber du kannst halt schneller auf Unvorhergesehenes reagieren und das ist einfach geil, weil alles ist unvorhergesehen, was gerade passiert.
Man merkt, du arbeitest auch gerne. Was machst du, wenn du Rentner bist?
Boah, es wird, also dann sterbe ich ja direkt sofort. Also ich werde ja erst Rentner, wenn ich, boah, gute Frage. Ich habe jetzt kürzlich angefangen, Trompetenunterricht zu nehmen.
Trompetenunterricht?
Ja, ich habe eigentlich...
Ihr hört es hier zuerst.
Ja. Also ich habe...
Freut mich ja immer, wenn es News gibt.
Ey, das ist echt großartig.
Selbst wenn es aus der Schublade Kultur ist.
Ja, aber das ist so geil. Ich habe...
Das kann ich mir...
Ey, pass auf. Lustig. Ja, also ich habe ursprünglich geplant, Musik zu studieren. Ich habe mein Leben lang Gitarre gespielt und Bass und Schlagzeug und ganz viele Sachen. Und beim Einschreiben, am Tag des Einschreibens, habe ich mich aber doch für Medienproduktion eingeschrieben. Und Gitarre und so, das ist alles toll, würde ich auch mal ab und zu spielen, habe ich aber nie Muße oder Zeit, ne? Obwohl erst dann Muße, weil Zeit könnte man sich ja nehmen. Aber so Blechblasinstrumente standen schon immer auf meiner Bucketlist. Und es gibt so ein paar geile Musiker, und ich finde Trompete als Instrument so aus Ska und aus Jazz und so, das finde ich einfach geil.
Wie heißt der Till Brunner?
Ja, das wäre so ein Deutscher, aber es gibt doch Ibrahim Malouf und so, das sind einfach geile Leute. Oder ja. The Cat Empire, die alten Scheiben, wenn das jemand kennt, mega Sachen mit Trompete gemacht. Und das habe ich mir dann irgendwann mal, da hat meine Frau gesagt, ey, lass wenn nicht jetzt, wann willst du das sonst
meine
machen?
Meine Tochter spielt ja Querflöte.
Ja, Querflöte reizt mich persönlich jetzt nicht unbedingt, aber...
Würde ich aber gerne sehen, dich mit einer Querflöte.
Okay, nächstes Jahr.
Nee, aber Trompete, ja, warum denn nicht?
Ja, und das sind aber so Dinge, viele Menschen durch diesen ständigen Hustle in Arbeiten, ne, die werden irgendwann Rentner und sterben. innerlich mindestens, ne?
Weil genau darauf wollte ich ja hinaus, weil ja. Man legt sich das dann so nach hinten, so nach dem Motto, ich freue mich drauf, aber warum das nicht jetzt schon einbauen? Ja,
ich baue das alles jetzt schon ein. Also ich bin eh so, ich koche total gerne, ich mache gerne Musik, ich treffe gerne Menschen und ich bin gerne einfach sehr vital, um das mal so zu sagen. Und ich will also das auch gar nicht.
Also brauchst du denn überhaupt sowas wie eine Rente?
Nee, brauche ich gar nicht. Also deswegen meine ich auch eben gar nicht im
Spaß. Ne?
Ich werde nie Rentner sein, weil ich finde das ja alles so geil. Also ich will ja gestalten und ich gestalte ständig irgendwas. Manchmal unsinniges Zeug und manchmal spannendes Zeug und manchmal sogar Zeug, was irgendwen reich macht vielleicht oder auf jeden Fall Sinn stiftet oder Mehrwerte. Aber das Konzept von Rente ist mir irgendwie, das brauche ich echt gar nicht. Also man muss es halt irgendwie auch so hinkriegen, auch jetzt mit Work-Life und der Balance und den Urlauben und Nicht-Urlauben. Ich muss nicht Urlaub unbedingt brauchen, sonst muss ich ja irgendwas an meinem Alltag ändern. Das ist auch so eine
Es ist natürlich ein bisschen privilegiert, wenn man
natürlich ist das super privilegiert. Wenn man das sagt,
ja. Aber das gilt für mich genauso. Zumal wir dann natürlich auch im Urlaub nochmal die Dinge checken können.
Klar.
So, aber wenn du jetzt wirklich in der Pflege zum Beispiel arbeitest, dann freust du dich natürlich schon auf den Urlaub und auf die Rente.
Ich freue mich auch. Also tatsächlich, ich brauche Urlaub auch manchmal. Dann in die Ferien fahren mit den Kids und dann wirklich mal Familienzeit genießen zu können, ohne krassen Stress. Aber einfach grundsätzlich, es gibt ja immer, also ich weiß, wie es sich anfühlt, urlaubsreif zu sein. Und das ist auch gut. Ist auch schön.
Ja.
Dass es dann auch
die Akkus kommt. Wieder aufzuladen, ne?
Ja. Aber wenn man jetzt mal nach hinten spult zur Rente, ich werde dann ja nicht zu Hause sitzen und auf das Nachbarhaus gucken und aus dem Fenster
rufen. Kennst du diesen Loriot-Film? Papa
Under Borders?
Ist es das?
Da
wird er pensioniert und seine Frau geht da richtig auf die Ketten.
Ja.
Weil er versucht doch dann alles zu Hause ein bisschen umzustrukturieren und bringt alles durcheinander.
Und kauft eine Palette Senf, das finde ich am besten, weil der dann günstiger ist. Das will ich alles nicht werden. Also man muss doch echt sein Leben irgendwie so gestalten bis dahin, dass das schon schön war, weil ich kenne auch sehr viele, die ihren Beruf aufhören als Rentner und dann sehr schnell sterben, weil dann plötzlich das Leben blöd ist. Das wünsche ich niemandem, mir auch nicht, dir auch nicht, keinem von euch da draußen.
Bekommt das Ehrenamt ja wieder ins Spiel.
Ja, aber genau, das macht ja Sinn und auch Glücksforschung, das siehst du ja.
Beziehungen, Wirksamkeit,
genau das. Ja.
Sinn.
Ja.
Und wenn es nur was Kleines ist, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, bei der Tafel irgendwie mitzumachen oder
voll.
Was weiß ich.
Kann ich mir auch jetzt schon vorstellen, ist doch total gut. Also ja, in der Hilfe von weniger Privilegierten zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Deswegen, Rente, ich bin überhaupt kein Typ und ich verstehe es auch nicht, dass man irgendeinen Job bis zur Rente machen kann. Will ich auch, also auch hier jetzt, wir machen gerade einen richtig geilen Job, es macht richtig Spaß. Es ist für unsere Kunden richtig sinnvoll. Aber wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dann wird halt ein neuer Job konstruiert. Mhm. So, oder dann anstellen bin ich schwierig, glaube ich, aber
das ist ja die Standardantwort der meisten Chefs.
Ja, aber das war schon immer, ich hole mein Grundschulzeugnis doch nochmal raus. Ich
gucke, hast du ein autoritäres Thema?
Vielleicht ein Stück weit, ja. Ich habe immer Ideen, die nicht unbedingt was mit Arbeit oder Schule zu tun haben. Genau.
Ja, sehr schön. Dann vielleicht gibst du uns zum Abschluss noch was mit, was dir wichtig ist, was vielleicht nochmal irgendwie den Scheinwerfer auf was anderes bringt. Wir haben jetzt schon viel über Arbeit und Effektivität und auch Gesundheit gesprochen. Was ist dir noch wichtig, was du uns zum Abschluss nochmal mitgibst?
Ich glaube, wenn wir alle mehr auf uns aufpassen, das heißt nämlich auch, das hat zwar auch mal mit Arbeit zu tun, aber wenn wir alle auf unseren Energiehaushalt und die Ressourcen aufpassen, dann hat man mehr Zeit, sich mit den wirklich wichtigen Fragen zu beschäftigen. Und ich glaube, das würde ich uns allen wünschen, dass wir uns diese Zeit erlauben zu nehmen. Und das formuliere ich bewusst so, weil das erlaubt man sich ja nicht. Weil wir dann auch vielleicht Wahlentscheidungen besser treffen und zwar nicht für die konkrete Situation, sondern auch für die Situation, die in 10 Jahren vor uns liegt. Und auch vielleicht mehr Ressource haben, Perspektiven von anderen einzunehmen. Und ich glaube, das täte uns allen sehr gut. So, und ich glaube, es muss auch noch viel Heilung passieren, ne? Also Heilung von Corona und von Spaltungsthemen, also einfach nur, wir müssen, glaube ich, wieder mehr in den Dialog kommen können. Und dazu braucht es nämlich Ressource bei uns, weil man sonst keinen Bock hat und keine Kraft hat, sich mit komplexen anderen Situationen auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre noch so ein, das würde ich gerne allen mal mitgeben, weil ich glaube, das wird dann auch für alle gut oder besser sein.
Vielen Dank.
Ich danke dir. Es war wie immer eine Freude.
Hier über den Dächern von Bielefeld am besten Platz. Die Sonne scheint.
Im Zentrum Europas.
Es ist so.
An der Côte d'Azur aus Westfalen-Lippes.
Viel Erfolg weiterhin, bleib gesund und wir hören uns und sehen uns.
Hoffentlich. Bis bald. Danke.
Bis bald.